FM4 Philosophie und Pizza. Lust for Life, die Lust am Rausch. Daniel Grabner und Nina Hochreiner im Gespräch mit Ariadne von Schirach.
Ja, hallo zu Philosophie und Pizza und unserer Feiertags-Thementrilogie Luxus, Lust und Langeweile. Heute ist die Lust dran und zwar wollen wir uns da spezifisch befassen mit der Lust am Rausch, am Berauschen und was das in unserer Gesellschaft bedeutet. Dazu gibt's Pizza Sicilia mit extra Sardellen und gewünscht hat sich das unsere Gesprächspartnerin Ariadne von Schirach. Ariadne, schön, dass du dir Zeit genommen hast und hallo nach Berlin.
Hallo nach Wien, schön mit euch zu reden.
Hallo. Ariadne, du bist Philosophin, Hochschullehrerin und Schriftstellerin. In deinen Büchern setzt du dich sehr viel mit dem Zustand der Menschen und ihrem Verhältnis zu sich und der Welt auseinander, so zum Beispiel in deinem aktuellen Buch Die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden können, so der Untertitel. In Du sollst nicht funktionieren sprichst du dich für eine neue Lebenskunst und gegen den Selbstoptimierungszwang aus und in deinem ersten Buch, Der Tanz um die Lust, geht es um die zunehmende Pornografisierung der Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir auch mit unserem heutigen Thema bei dir an der richtigen Stelle.
Ja, und Ariadne, ich schmeiß dir gleich mal gemeinerweise ein 10 Jahre altes Zitat von dir entgegen aus eben diesem Buch. Und da hast du da geschrieben, ich denke, dass es nur 2 Arten von Leuten zwischen 25 und 45 gibt. Solche, die ausgehen und solche, die nicht ausgehen. Solche, die trinken, feiern, Drogen nehmen und solche, die es nicht tun. Wie stehst du denn heute zu dieser Aussage, beziehungsweise zu welcher Gruppe zählst du dich heute?
Also ich glaube, dass das eine immer noch gültige Unterscheidung ist und dass es Leute gibt, die die Nacht nicht kennen und dass die Nacht schon ein bestimmter Raum ist, den man betritt und natürlich hat das schon was mit Rausch zu tun, aber es kann auch was mit Betäubung zu tun haben, wenn wir Betäubung verstehen als einen sozusagen Rausch, der eigentlich nur weglaufen will oder sich vergessen will. Und ich glaube, dass es vielleicht auch Leute gibt, die nur ein bisschen ausgehen. Aber generell, ich meine, was seid ihr denn für welche? Zu welchem Club gehört ihr?
Es kommt auch immer darauf an, wann. Also jetzt im letzten Jahr muss ich leider sagen, dass ich meine Rauscherfahrungen sehr in Grenzen gehalten haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich brauche das schon regelmäßig in irgendeiner Form. Wie ist es bei dir, Nina?
Ich brauche auf jeden Fall das Gesellschaftliche und ich trinke auch gern meinen Wein. Ziel ist nicht der Rausch, Ziel ist auf jeden Fall das gemeinsame irgendetwas tun, was man nicht immer tun sollte.
Wir sind schon streng jetzt, wenn wir davon reden, ja? Also weil es wirklich darum geht, auch sich in der Nacht zu verlieren. Es gibt in der Psychologie so 2 Typen. Also es gibt Maßhalter und Abstainer, also Leute, die es lassen sollten. Also sozusagen, es gibt Leute, die können nicht ein Bier trinken, sondern die trinken dann immer 10 Bier. Und es gibt Leute, die so ein bisschen an der Nacht nippen können, ne? So die Maßhalter. Und das ist so eine Frage, weil der Rausch, um den es eigentlich geht, ist schon ein Rausch, in dem du wirklich ein anderer wirst.
Das Maßlose.
Ja, das Maßlose, auch Gefährliche, das ist ja das Interessante daran. So ein bisschen Rausch ist ja schon so kurz vor einer Selbstoptimierungstechnik, dass du dann so auch so die Entspannungsarbeit leistest, weißt du?
Microdosing, oder? Ist doch so ein Stichwort.
Du kannst ja extrem akzeptabel eine halbe Flasche Wein einbauen, die du dir dann immer so abends mit deinem Lebensgefährten oder deiner Familie oder irgendwas reinkippst, ja. Der Rausch, den wir vielleicht interessant finden oder ich interessant finde, ist ja schon eine größere Veränderung, die auch nicht mehr so gesellschaftskompatibel ist.
Gut, dass wir davon sprechen, was wir eigentlich genau meinen, wenn wir von Rausch sprechen. Also wir sprechen vielleicht jetzt nicht unbedingt von diesem leichten Beschwipstsein, sondern von diesem sich verlieren.
Es ist ja ganz lustig, woher das Wort Rausch kommt. Ich habe mir das ein bisschen in der Vorbereitung angesehen. Weißt du das, Ariadne?
Ich habe es mir auch in der Vorbereitung.
Ah, wir haben uns gleich vorbereitet.
Streber.
Nein, es ist eben dieses Mittelhochdeutsche, der Rouge, womit man ja eigentlich vor dem 16. Jahrhundert nichts verbunden hat, was Trunkenheit oder ähnliches wäre, sondern ein Geräusch, nämlich das Brausen, das Sausen, das Rauschen, also eine Hörerfahrung sozusagen, wo man nicht genau einzelne Geräuschphänomene herausfiltern kann. Und ab dem 16. Jahrhundert hat man dann damit begonnen, tatsächlich auch Trunkenheitserfahrungen damit zu beschreiben. Und da dann aber nur Trübungen einzelner Sinnesorgane. Also man meinte nicht, man war irgendwie komplett von Sinnen, sondern man adressierte damit ja eine Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns vielleicht. Andererseits aber auch, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, der Ansturm, der kriegerische Ansturm. Das war auch der Rouge.
Das Interessante ist, dass das etwas mit dem englischen Wort Rush zu tun hat. So eine Beschleunigung oder eine Bewegung. Das finde ich interessant. Und der Psychoanalytiker Lacan hat einen Satz gesagt, der lautet: Das Subjekt der Aussage ist nicht das Subjekt des Aussagens. Das bedeutet, das Ich, das spricht, ist nicht das Ich, das in der Sprache vorkommt. Da gibt es einen Riss in unserer leiblich-seelischen Ganzheit oder so. Ist etwas, was nicht ganz sprachlich vermittelt ist. Und ich glaube, ein Rausch ist sozusagen immer wieder ein Zurückkehren zu dieser Andersheit. Wir kehren zu Selbsterfahrungen zurück, die wir nicht mal in der Sprache und oft auch nicht in der Gesellschaft erleben können. Und da gibt es noch ein zweites Wort, das immer fällt, wenn es um den Rausch geht. Das ist die Ekstase. Und das kommt ja aus dem Lateinischen von extare, also heraustreten. Das heißt, du bist aus dir herausgetreten. Du bist sozusagen nicht mehr bei dir. Mhm. Die interessante Frage, vielleicht dadurch gerade bei dir. Du kannst dich echt nicht ganz erfassen, aber vielleicht kannst du dich manchmal, gerade indem du dich verlierst, besser fühlen oder so. Aber als einfache Definition ist der Rausch ein Anderswerden. Und wir wollen auch im Blick behalten, dass der Rausch auch sowas wie ein Schaffensrausch ist oder auch so etwas fast wie die Mania, die bei Platon den Künstler ergreift, dass er etwas produziert. Und das ist auch ein Anderswerden. Also das wäre vielleicht für mich das verbindende Element.
Ja, weil du Lacan erwähnt hast, Derrida, der sich auch auf Lacan manchmal bezieht, der meinte auch, dass Rausch eine vorsprachliche Erfahrung ist, die, sobald wir versuchen, sie in eine Ordnung zu bringen, also darüber zu sprechen mit Syntax und gewissen Begriffen und Symbolen, die wir dafür verwenden, dass es uns eigentlich fast verloren geht wieder. Also dass man sie eigentlich nicht wirklich beschreiben kann, eine Rauscherfahrung. Und er sagt dann, ich finde kein besseres Wort als Erfahrung im Sinne einer Reise, die Grenze passiert.
Ich habe auch einen schönen Begriff gelesen über diesen Rauschzustand, nämlich ozeanische Selbstentgrenzung. Also es geht immer um dieses Grenzüberschreiten, das nicht unbedingt im Rauschzustand durch gewisse Substanzen hervorgerufen passiert, sondern eben auch im Abenteuer oder im Sport oder in der Kunst oder auch in der Spiritualität. Aber dann ist halt ziemlich schnell sehr vieles Rausch, glaube ich. Aber man kann sich definitiv auf mehrere Wege in solche Zustände versetzen.
Es hat doch was mit Sexualität und Liebe zu tun. Dieses Anderswerden, das Angrenzen, das eine Selbsterfahrung jenseits der Sprache, das ist ganz schön. Und dann gibt es immer auch das Gefährliche, also dass man wieder zurückfindet oder dass man was Schlimmes anstellt oder so. Weil sozusagen sich zu berauschen bedeutet, ein Risiko einzugehen.
Mhm. Ja, wenn man jetzt vom Rausch als Bewusstseinserweiterung spricht, dann ist das ja für die Philosophie, die sich ja mit Erkenntnis sehr viel beschäftigt, muss der Rausch demnach auch sehr interessant sein zur Erkenntnisgewinnung, oder?
Geht so. Also, okay, der berühmteste Philosoph aller Zeiten, Sokrates. Das ist ein spezielles Talent, weil es ganz viel zu trinken und nicht besoffen zu werden. Ja? Oder kannst du dir vorstellen, wenn Hegel die Welt auf den Begriff bringen will, dass er damit zufrieden ist, wenn du ihn leist, diesen Begriff. Oder so jemand wie Kant, wo es auch um Rationalität geht und letztlich auch um Selbstbeherrschung. Mein Lieblingssatz von Kant ist, wolle, was du musst. Aber du sollst wirklich nicht saufen. Ja? Es gibt in der Philosophiegeschichte den John Stuart Mill, da würde ich gerne noch mehr drüber reden. Ja? Also diese Freiheit des Menschen, sich auch zu berauschen, ne? Die ist bei ihm denkbar. Bei den anderen Philosophen kommt das gar nicht vor. Das ist auch nicht gewünscht. Es gibt nur einen einzigen Philosophen des Rausches. Wer ist er? Deutscher.
Das ist schwierig.
Nietzsche?
Achso, ja. Nietzsche, natürlich.
Nietzsche.
1000 ja? Punkte,
Nina. Ich kriege ein extra Stück Pizza.
Ich habe einen Satz, wo er sagt, damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist der Rausch unumgänglich. Also für ihn gibt es so eine Verbindung aus Rausch und Kunst und sozusagen, er hat ja die Griechen mehr verherrlicht, wenn die dann so getrunken haben und so. Ich weiß gar nicht, wie viel er selbst getrunken hat. Ja? Aber er war wirklich der in die Philosophiegeschichte auch dieses Element dann des Irrationalen, des Entgrenzten, des auch Künstlerischen wieder hineingebracht hat. Bei Platon gibt es ja schon, fängt an, wirklich diese Verachtung der sinnlichen Welt. Wenn es dir um die großen Ideen geht, dann ist der Körper eher hinderlich, ja? Denn du bist durch deinen Geist definiert. Und diese Rückkehr in den Leib, das ist ja auch Nietzsches großes Thema, die große Vernunft des Leibes und so, die war eben auch eine Wiederentdeckung des Rausches. Also es ist so diese tiefe, große Frage, weißt du, sind wir mehr wir selber, wenn wir ganz wir selber sind oder wenn wir uns vergessen?
Ich meine, Platon sah ja den Rausch als also was Betrügerisches an, weil es nur so kurzweilig ist, weil es wieder vergeht. Es ist so eine kurzzeitige Beglückung sozusagen und das wahre Glück steht halt wirklich ganz woanders irgendwie. Man sollte sich lieber konzentrieren, das wahre, das anhaltende Glück irgendwie zu finden, als sich mit diesen kurzen, betrügerischen Räuschen, Lüsten, Gelüsten zu beschäftigen. Wie siehst du das eigentlich? Gibt es was beyond dem kurzweiligen Berauschen, das einen nachhaltig glücklich macht, dass man das kurzweilig gar nicht mehr braucht, vielleicht sogar?
Ich glaube, ich bin ein echter Epikur-Fan und mit dem sozusagen die Idee eines maßvollen Genießens. Ich glaube, dass es sozusagen in der Kreativität tatsächlich und auch im Geistigen Momente. Und das ist ja interessant, weil Alkohol heißt ja Spirit auf Englisch. Mhm. Ja.
Ja.
Einer Verbindung zwischen Alkohol und Geist. Und es gibt aber auch etwas Berauschendes im Geist, das wie Alkohol ist. Und ich denke, das ist so, wenn du über irgendein Thema unglaublich engagiert diskutierst und dich so hineinvertiefst in Dinge, das sind Räusche, geistige Räusche. Und
meinst du den Flow-Zustand?
Ja, nee, das hat vielleicht einen Teil davon. Aber dieses dauerhafte Glück, ich denke, das ist tatsächlich die Eroberung der geistigen Welt. Weißt du, ich habe etwas gelesen, es ist so aufregend, dann finde ich was, das passt dazu, dann habe ich eine tolle Unterhaltung darüber. Wow, dann geht es weiter und weiter. Also das ist in meinem ganz persönlichen Leben eine Erfahrung, wo ich sozusagen auch so Momente aus der Nacht von Entgrenzung, von Verbindung auch tatsächlich auch im Text irgendwie finde. Ja, das ist ganz schön, weil besser für die Gesundheit. Ja, aber an sich denke ich, dass eine der tiefsten Dinge, die wir anerkennen müssen, ist, dass alles im Leben flüchtig ist. Ich glaube, damit müssen wir auch leben. Wir müssen immer wieder neu uns berauschen. Sei es am Alkohol oder sei es im Leben. Mhm.
Ja, und es ist, glaube ich, auch nichts Verkehrtes daran, das anhaltende Glück sozusagen zu suchen. Und bis man es gefunden hat,
kann man das dynamische
Glück sich gönnen.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt für anhaltendes Glück gebaut sind.
Die Frage ist ja auch, wie man das identifizieren können soll, anhaltendes Glück, weil ja Glück vielleicht auch nur immer als Differenzerfahrung funktioniert zum Unglück oder zu seinem Negativ. Und wenn alles gut und super ist, wie kann man es dann noch unterscheiden von was anderem?
Also es gibt eine kleine Antwort auf diese Frage, ja.
Ja?
Die ist tatsächlich, liegt bei Epikur. Er hat gesagt, Glück ist die Abwesenheit von Schmerz. Das hedonistische Glück, daher kommt ja dieses Wort, das so falsch verstanden wird, als so Augenblicksglück nur, sondern Hedonismus bedeutet eigentlich, du versuchst so zu leben, dass in jedem Augenblick die Lust, die du am Leben hast, maximiert wird. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Einsicht, dass du natürlich, wenn du zu viel trinkst, dann einen Kater hast und es dir schlecht geht oder wenn du zu viel isst oder auch dazu gehört in der Tiefe die Einsicht, wenn deine Bedürfnisse zu groß sind, dann musst du zu viel arbeiten, um die zu befriedigen, damals schon. Wie kannst du in deinem Leben, welche Art von Haltung brauchst du, damit du weiter glücklich sein kannst? Und ich denke, dass dieses Gefühl einer gewissen Bescheidenheit und einer gewissen Freude an kleinen Dingen, das ist ein schönes Erbe.
Dann spreche ich ja eigentlich die ganze Zeit von maßvollem Umgehen damit. Also ich will so lange wie möglich anhaltend Lust oder Glück empfinden. Das kann ich dann nur, indem ich mich selbst maßregle, was ja wiederum den Rausch eigentlich ausschließt, diesen maßlosen Rausch.
Das ist natürlich klar, da kommst du bei Epikur nicht weiter.
Ja.
Also Epikur und Rausch, Epikur, das ist sehr gut für das Alltägliche. Aber er hatte keinen Sinn für das Fest, der gute Mann. Als er mal richtig feiern sollte, hat er sich ein kleines Stück Käse bestellt. Ja? Wenn ich richtig feiern will, stelle ich mir eine Kiste Champagner.
Da werden wir den Rausch nicht finden bei Epikur.
Ich glaube, mit einer guten Party konnte Kant auch nicht so viel anfangen. Das habe ich gelesen bei Robert Pfaller, der ja auch so ein Vertreter eines modernen Hedonismus ist, vielleicht könnte man sagen. Und der zitierte Kant damit, dass er meint, Kant hätte sich immer dann gefragt, wenn er in Versuchung geraten ist, irgendeiner Leidenschaft nachzugehen, wäre ich bereit, mich dafür hängen zu lassen? Das hat sich Kant gefragt, wenn er mal überlegt hat, sich volllaufen zu lassen oder so. Und dann hat er es natürlich nicht gemacht. Er hat diesen Wunsch quasi geprüft, am schlimmsten negativ.
Wir bleiben echt lieber bei Robert Pfaller, der so ein großartiges Buch, wofür es sich zu leben lohnt, der über das Fest geschrieben hat. Also ich glaube, dass es wichtig ist, zurückzukehren zu diesem Satz, dass der Rausch ein Risiko ist. Er ist auch eine Verschwendung. Es gibt einen Moment, wo im Rausch der Todestrieb befriedigt wird. Darum geht es. Also wir sind gerade im Leben in einer Zeit, in der man sich ja selbst unglaublich bewahren muss. Und unsere Gesundheit quasi wichtiger scheint, ist das Leben. Und der Rausch ist ein Moment, dieses Leben aufs Spiel zu setzen, ein Risiko einzugehen und irgendwie, und das war sehr schön bei Robert Pfaller, auch so eklige Sachen zu machen. Zu viel zu trinken, zu viel zu fressen, diese Ausnahmen zu fressen, diese gefährlichen sexuellen Praktiken zu machen, dieses komische Zeug anzustellen. Und da wären wir bei der Frage, die wir auch am Anfang hatten. Ja, also was heißt der Rausch für mich? Das ist vielleicht eine Erfahrung, wo ich eine andere werde. Und gesellschaftlich ist aber der Rausch eine Erfahrung, wo wir uns auf andere Weise begegnen und dadurch verbindlicher werden. Und sozusagen der gesellschaftliche Modus vom Rausch ist das Fest. Und das ist das, was wir in der Corona-Zeit so vermissen. Also ich. Man kommt zusammen und trinkt zu viel und fühlt sich peinlich auf.
Also ist diese wirkliche Lust am Rausch, dass es eine Gemeinschaftserfahrung ist?
ich glaube, dass der Rausch die Dinge, die eigentlich fragwürdig sind, das ist jetzt wirklich das, was der Robert gesagt hat. Ja, die Dinge, die fragwürdig sind, sind, weil sie zu teuer sind, zu gefährlich, ekelhaft und so weiter, verwandelt er für die Dauer des gemeinsamen Genießens in etwas Heiliges. Das ist das Fest. Also, gemeinsam teilen wir Aspekte von unserem Menschsein, die eben nicht so vorkommen in dem Bild, das wir so täglich abgeben. Diese Momente des Nicht-Rationalen, da fühlt man sich doch wie so Kinder, die zusammen was aufgehackt haben, die so Komplizen werden. Es gibt die Komplizenschaft der Nacht. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, auch finde, dass es für Gesellschaften wirklich so konstituierend ist, dass wir das brauchen. Und zwar bitte nicht nur als Fußballgroßereignis.
Faller sagt ja auch, dass alles, was wir genießen, sind Dinge, die uns schaden und deshalb können wir sie nicht immer machen. Und deswegen machen wir sie eben zu solchen Momenten mit anderen Leuten bei Festen. Weil dann können wir uns aus unserem vernünftigen Alltagsleben herausreißen, aber eben nur zu diesen bestimmten Momenten, weil man kann ja nicht immer unvernünftig sein.
Das ist auch langweilig, das ist ja so schlimm, ja? Also wenn du eine Woche Champagner hast, hängt dir zum Hals raus. So sind wir Menschen, ja? Und ich glaube, das wichtige Wort, das wir noch brauchen, ist Ausnahmezustand. Das ist natürlich schwierig, ne? Wir leben gerade im Ausnahmezustand, also alle zusammen. Aber ein Fest ist sowas wie ein privater Ausnahmezustand. Und es ist interessant, dass durch den kollektiven Ausnahmezustand der private Ausnahmezustand untersagt wird.
Die Gesellschaft hat ja seit jeher ein ambivalentes Verhältnis zum Rausch. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert, was den Alkohol angeht. Natürlich gibt es dann aber das Wort Droge. Also diese Grenzen zwischen Genussmittel, Suchtmittel und Heilmittel sind sehr, sehr fließend. Und auf der anderen Seite gibt es diese Zweischneidigkeit beim gesellschaftlichen Zusammenleben. Ich muss ja funktionieren im Alltag und Kontrolle bewahren, aber ich brauche auch dieses Ventil. Ein Rausch kann auch in irgendeiner Form ein Systemerhalter sein. Wir können nicht mit, wir können auch nicht ohne Rausch. Würdest du das so sehen?
Ich glaube, beides. Ja, und ich finde das ganz schön, dass der Nietzsche hat ja sozusagen dem Dionysischen, das so rauschhaft war, ja, und sozusagen dieses Schöpferische aus dem Urgrund quälende symbolisiert hat, das Apollinische entgegengestellt, das Apollinische Prinzip, die Vernunft, das sozusagen das Lichte, das Lenkende, die Klarheit der Bilder. Und ich glaube, dass wir halt beides sind. Und wir haben einen Moment, wo wir quasi ordentlich und funktionierend sein müssen und einen anderen Moment, wo wir uns auch loslassen müssen, entgrenzen müssen, damit wir atmen. Und das ist wirklich die Frage, wie du das in deinem eigenen Leben machst. Also, was sind deine Orte, wo du dich gehen lässt? Und das andere ist natürlich, wie kriegst du das gesellschaftlich hin? Wir kommen an diesen Moment, wo wir immer wieder eine Wahl haben. Und es ganz schwierig ist, auch allgemeine Aussagen zu treffen. Ist Rausch gut oder schlecht? Tja, kommt drauf an. Im Rausch geht es tatsächlich oft darum, auch etwas zu tun, was einem schadet. Was irgendwie einem Gefühl von Dunkelheit Ausdruck verleiht und etwas mehr damit zu tun hat, dass wir vergänglich sind, als dass wir leben wollen. Und ich glaube, dass das die Frage ist, ob der Mensch ein Recht dazu hat. Also jemand wie John Stuart Mill, der sagt, du, wenn ein Mensch einem anderen nichts antut oder so, dann lass den einfach machen. Der hat ein Recht, souverän über seinen Körper zu bestimmen und über seinen Geist. Und ist der Mensch zu dieser Freiheit fähig? Wenn wir auch manchmal uns wehtun wollen, müssen wir davor geschützt werden?
Dazu muss man sagen, John Stuart Mill hat diesen Essay, wo er eben über den Rausch auch spricht, On Liberty 1859 verfasst. Und das war zu einer Zeit, wo es sehr erstarkende Alkoholprohibitionsbewegungen gab. Und dagegen hat er sich eben ausgesprochen. Und dann hat sich aber wieder gezeigt, eben auch, dass Prohibitionsbewegungen eigentlich auch nicht funktioniert haben. Weil wenn man etwas zu sehr verbietet, kommt es ja erst recht wieder zum Exzess.
Ich meine, anschließend dann das, was Ariadne gesagt hat, man könnte ja jetzt überlegen, was gegen eine komplett zügellose Drogenpolitik spräche. Also wir sind alle Menschen und nach Mill haben wir das Recht darauf zu entscheiden, was mit unserem Körper passiert. Wir haben das Recht, uns zu berauschen, unseren Körper zu schädigen, abhängig zu werden. Aber die Gesellschaft, der Staat hat halt die Interessen der Mehrheit im Sinn, oder? Und trifft auch Entscheidungen über die Einzelnen. Also die Frage ist halt, wo man diese Grenze zieht. Und die beschäftigt, glaube ich, heutzutage eh wieder mehr die Leute. Auch gar nicht so im Thema Rausch, sondern auch wenn es um Polen, Abtreibungsverbote geht zum Beispiel, Sterbehilfelockerung gab es jetzt vor kurzem erst in Österreich und so weiter. Also das ist eben ein ziemlich altes Thema eigentlich, so dieser Konflikt zwischen dem Einzelnen innerhalb einer Gesellschaft und den Interessen der Mehrheit oder des Staates.
Kann man dem Einzelnen seine Freiheit zutrauen? Ich finde, das ist eine sehr abgründige Frage. Also das fängt schon bei Platon an, der ganz klar gesagt hat, nein. die Auserwählten schon, klar, die es durch die Höhle geschafft haben, herzlich willkommen im Club, aber sozusagen diese Idee, dass der Mensch vor sich selber geschützt werden muss, das hat natürlich etwas mit der Drogenpolitik zu tun. Dass irgendwelche Leute dann denken, oh, wenn wir das jetzt legalisieren oder so, das würde dann so schädlich sein für die anderen. Wenn wir eben wirklich in Betracht ziehen, dass der Mensch eben nicht so rational ist, wie Kant das noch gerne gehabt hätte, sondern wir auch wirklich Sachen wollen, die echt schädlich sind. Das ist für mich voll die Frage, auch im 21. Jahrhundert. Früher hat uns die Autorität von außen sozusagen bewacht und jetzt bewachen wir uns selber.
Genau, ja.
Sagt übrigens Pfaller auch, dass die Dinge, die uns früher von anderen verboten wurden, verbieten wir uns jetzt mit immer besseren Argumenten selbst.
Ja, ich finde, da ist wirklich der Gedanke an die eigene Sterblichkeit wie so ein Befreiungsschlag. Also für wen sparen wir uns denn auf? Ich kann die Frage gar nicht beantworten. Ja, also ich würde sagen, ich bin unbedingt der Meinung, dass dem Menschen seine Freiheit zuzutrauen ist. Und es gibt philosophiegeschichtlich nicht so viele Leute, die sowas gesagt haben. Wie seht ihr das?
Also so ein ganz klares Menschenbild habe ich jetzt auch noch nicht, um diese Frage zu beantworten. Es ist halt wirklich die Frage, wie man den Menschen einschätzt einfach.
Wenn ich mir ansehe, das Thema Eigenverantwortung in der Pandemie, dann bin ich mir nicht so sicher, ob das dann auf gesellschaftlicher Ebene klappt.
Vielleicht kann man die Frage beantworten im Hinblick auf andere Bereiche, wo es kaum Regulierungen gibt. Finanzmärkte zum Beispiel, ein Bereich, wo alles dereguliert ist oder sehr stark dereguliert ist. Und wo ja Liberalisten immer sagen, ja, die gierigen Interessen des Einzelnen führen zu einem sich selbst stabilisierenden und der Allgemeinheit nützenden System. Was sich aber halt gezeigt hat, ist, dass es ganz und gar nicht so ist. Und das wurde ja schon längst als eine Art Dogma entlarvt. Und das lässt mich eher daran glauben, dass der Mensch vielleicht lieber nicht hundertprozentig sich selbst überlassen werden sollte.
Ja, ich nenne das demokratische Selbstregulation. Es ist wie, wenn man zu sich selber sagt, okay, wir trinken jetzt diesen Wein aus und dann wird der nicht mehr gekauft. Ich muss eine Regel geben, sonst trinke ich es einfach alles, ja. Und sozusagen, dass wir auch kollektiv sagen, okay, wir schaffen das nicht mit dem Plastik. Das geht einfach nicht. Wir wollen das auch zu sehr. Und jetzt müssen wir uns eine Regel geben, dass es sehr teuer wird oder dass das verboten wird. Oder ich denke, dass man das demokratisch begründen kann als eine kollektive Entscheidung freier von freien Einzelnen. Ich habe ein Problem mit diesem Akteur, der Staat. Wer soll das denn sein? Also wer soll derjenige sein, der zuteilt, wer diese Freiheit bekommt oder nicht?
Naja, ich meine, Politiker führen ja Debatten im Idealfall im Interesse ihrer Wählerschaft, stellvertretend sozusagen für die vielen. Und das wäre ja eine Art Diskurs, der halt geführt wird in einem Parlament, wenn es jetzt um Drogenpolitik geht.
Eigentlich ist die philosophisch anständige Antwort zu sagen, ich kann mich nicht hinstellen und die anderen regulieren wollen. Ich kann eigentlich nur mich selbst regulieren. Ich kann nur mich selbst beherrschen.
Ich bin ein bisschen skeptisch, also auf individueller Ebene unterschreibe ich das total, ja, dass man auch diese Verantwortung mal abgeben können, damit man wieder Verantwortung übernehmen kann. Das wäre so eine Funktion von Rausch, die oft erwähnt wird. Aber ich glaube nicht, dass das dann reicht, um das auch gesellschaftlich umzusetzen.
Es gibt ein lustiges Helmut Kohl-Zitat, der da meinte, 1992, unser Ziel muss eine Gesellschaft sein, die Rausch einmal genauso ächtet wie Kannibalismus. Und es ist interessant, oder, dass er das mit Kannibalismus vergleicht, weil das legt ja nahe, dass Rausch sowas ist, wenn das alle machen, dass es die Gesellschaft verzehrt sozusagen.
Das ist natürlich komplett Gaga, ja. Und ich denke wirklich, es ist so schön, ein Nachdenken über den Rausch, es ist viel Beinarbeit, ja. Also du kannst nicht so einfach sagen, der Rausch ist nicht an sich gut, er ist auch nicht an sich schlecht. Etwas sehr Persönliches, er hat aber auch eine wirklich soziale Dimension. Ja, und ob das auch nur ein geistiger Rausch ist. Das ist vielleicht doch wie so ein Eintauchen in den Ozean der Nacht und kann dann danach irgendwie erfrischt wieder austauchen.
Wenn man heraustauchen kann, wenn man immer wieder dort mal hineinspringen und wieder heraustauchen kann und dann wieder weitergeht und da wieder mal hineinspringt, das ist okay. Was ist aber, wenn man untergeht? Und das kann halt schnell passieren, je nachdem natürlich, mit welcher Substanz ich mich berausche und in welcher Menge. Aber das ist die...
Ich finde es voll lustig, dass du die Warnende hier bist jetzt in diesem Gespräch.
Ja, ich dachte auch nicht, dass es da hingeht.
Ich habe dich eher anders eingeschätzt, Nina.
Und natürlich ist das Problem, Nina, dass du ertrinken kannst und dass du fortgerissen wirst. Ich glaube, dass ein Rausch tatsächlich, man sich daran erinnert, dass sozusagen der große Strom der ungeordneten Welt, der herrlichen tiefen Abgründigkeit, dass er dich immer wieder einlädt und dass du ab und zu mal darin baden musst, damit du nicht vertrocknest.
Danke, Ariadne von Schirach.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War echt sehr spannend, sehr schön.
Bestellst du mir jetzt eine Sardellenpizza?
Das mache ich jetzt sofort, ja.
FM4 Philosophie und Pizza.